Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich sehr, dass der Mann wieder in diesem Podcast ist, der in diesem Podcast so oft war wie niemand anderes. Deutlich vor Christian Lindner, der 2-mal in diesem Podcast war. Ich glaube aber,
durch Ehre. Einmal die Nase vor Christian Lindner.
Stefan Lambi ist da. Muss ich eigentlich gar nicht vorstellen. Früher hätte ich immer gesagt, der Dokumentarfilmer, das stimmt immer noch. Aber er ist ja auch irgendwie Bestsellerautor, politischer Autor. Hat wunderbare Bücher geschrieben hat ein wunderbares Buch geschrieben über den Start der Ampelregierung. Wer das lesen möchte, kann ich nur empfehlen, kann sich aber auch den Film angucken. Über dreiteilig war das, ne? Dreiteilig, ja, gibt's ja. Den so. Lieber Herr Lambi, und bevor wir jetzt losgehen, muss man fragen, das ist ja immer die Frage bei Ihnen, muss man mal vorsichtig sein. Arbeiten Sie wieder gerade an etwas, was mit Politik zu tun hat? Erste Frage und zweite, sagen Sie das öffentlich, was es ist?
Erste Antwort, ja, ich arbeite an etwas, was politisch ist und ich bin zurückhaltend, wenn es darum geht, Details zu enthüllen, und das wird auch jetzt nicht in naher Zukunft sein. Wahrscheinlich im nächsten Jahr, es wird ein neues Buch geben. Ich reise sehr viel und so viel kann ich verraten. Ich war jetzt länger in den USA, ich war in Argentinien, reise durch Ostdeutschland. Und wenn Sie sich überlegen, wie die drei Regionen zusammenhängen, dann kommen Sie vielleicht auf ein Thema.
Man ahnt, dass es nicht direkt um die Ampelregierung geht. Das kann man so viel sagen.
Indirekt. Doch. Das hängt also zumindest, was Ostdeutschland betrifft, schon sehr eng mit dem zusammen, was in der Hauptstadt passiert.
Da frage ich Sie nachher auch noch ein paar Sachen zu Ostdeutschland, weil wir nähern uns ja auch den Wahlen. Aber erstmal würde ich gern heute in diesem Podcast, weil Sie da sind und weil Sie oft da sind und weil Sie der Ampelregierung besonders nah waren, vielleicht ein für alle Mal mich mit dem Kernthema beschäftigen und vielleicht, dass wir uns ein für alle Mal festlegen. Was ist das Kernthema, seit dieser Podcast vor mehr als 100 Folgen begann? Praktisch ab Folge 1 gab es immer wieder Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus dem Berliner Politikjournalismus, die gesagt haben, hält sowieso nicht. Im ersten Jahr ist bald zu Ende, im zweiten Jahr ist bald zu Ende. Jetzt sind wir im dritten Jahr und gar nicht mehr so weit vom vierten Jahr entfernt. Und jetzt jeder Journalist, jeder Experte, die in diesem Podcast zu Gast ist, sagt eigentlich, jawohl, das endet jetzt demnächst. Und da bin ich auf Ihre Meinung gespannt. Meine These ist, die sage ich vorab, ich glaube, dass das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass die FDP vielleicht kurz vor der Bundestagswahl mehr oder weniger symbolisch die Regierung verlässt, ganz kurz vor der, weiß ich, 2-3 Monate, um zu sagen, nee, wir zeigen einmal, dass wir mit dieser Regierung nicht einverstanden sind. Ansonsten wäre es doch totaler Wahnsinn, wenn jetzt, der Wahlkampf hat schon begonnen, die Vorbereitungen des Wahlkampfs haben schon begonnen. Wir haben die Europawahl, wir haben die Wahlen in Ostdeutschland, wir haben sowieso extrem viel Wahlen, wir haben die Krisensituation auf der ganzen Welt. Wenn jetzt ernsthaft noch jemand aus der Ampelregierung, und wahrscheinlich könnten das nur die FDP sein, diese Regierung jetzt platzen lassen würde, oder? Jetzt bin ich gespannt, was Sie dazu sagen.
Also wie Sie das so aufzählen, das Ende ist nah, fallen mir 2-3 ältere Damen ein, die immer in den Fußgängerzonen stehen und so radikalchristliche Blätter anbieten, auf denen dann steht, das Ende ist nah. Mhm. Und da stehen die seit 20, 30 Jahren und ich gehe an denen vorbei. Und so fühle ich mich auch mit denjenigen, die das seit Anbeginn der Ampelregierung immer wieder vorhersagen, das Ende ist nah. Und ich glaube, wir haben in unserem Podcast, in Ihrem Podcast, in unseren Gesprächen das häufiger schon demontiert, weil es einfach gar keinen machtstrategischen Grund für alle drei Partner gäbe, die Ampel platzen zu lassen. Daran hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, es hat sich noch verschärft. Weil man braucht ja, um so eine Regierung platzen zu lassen, eine Alternative. Und das haben die drei nicht. Also nehmen wir jetzt nochmal die jetzt zurückliegende Woche. Am vergangenen Wochenende hat die Bild in ihrem Online-Angebot groß aufgemacht, mal wieder mit, das Ende ist nah. Genau. Und basierte in der Berichterstattung auf diesem 12-Punkte-Papier der FDP kurz vor ihrem Parteitag. Das ist, wenn Sie vor dem Parteitag auf ein Papier zur Beschleunigung der Wirtschaftswende, wie es offiziell heißt, aufmerksam machen wollen, natürlich naheliegend, das irgendwie zu koppeln mit das Ende ist nah. Und da hat die FDP offenkundig Doppelpass mit Springer gespielt, mal wieder, und freut sich darüber, dass das 12-Punkte-Papier deswegen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Nicht wegen der 12 Punkte, sondern wegen das Ende ist nah. Aber eine Partei, die, wenn sie froh ist, um die 5% in den Umfragen liegt, und wir werden nachher noch über die bevorstehenden Wahlen sprechen, die hat ja überhaupt kein Druckmittel. Also warum sollte eine solche Partei damit flirten, diese Regierung vor der Zeit zu verlassen? Und das wird zunehmend albern, dieses Spiel. Das glaubt denen keiner mehr. Und in der Situation sind die jetzt vor dem Parteitag. Ja, sie haben Schlagzeilen bekommen, andere sind darauf eingestiegen, aber glaubt jemand ernsthaft innerhalb und außerhalb der Regierung, dass die FDP in dieser Situation, wo sie selber ums politische Überleben kämpft, diese Regierung, die ihr noch eine gewisse Machtperspektive verleiht, verlassen soll? Warum sollten sie das tun? Es gibt keinen Grund.
Wir beide glauben das nicht, aber ich habe es ja gesagt, jeder der Kollegen, ob vom Spiegel, vom Stern, von wem auch immer, die hier waren, jeder sagt, die Regierung übersteht dieses ja nicht mehr, und dann verweisen alle auf die anstehenden Haushaltsberatungen, auf die Planung des Haushaltes, wo ich dann immer sagen würde, naja, ein Haushalt aufzustellen kann so schwer nicht sein, und eigentlich müssten die doch jetzt alle das Ziel haben, das gut hinzukriegen und jetzt alles zu versuchen, alle anstehenden Dinge, die jetzt kommen, noch halbwegs gut hinzukriegen, weil das doch die einzige Chance ist, dass sie vielleicht noch Leute überlegen und sagen, ah, vielleicht haben sie es doch nicht so schlecht gemacht. Und deshalb jetzt kurz vor der Wahl den Notausgang zu nehmen, macht aus meiner Sicht, aber da sind wir jetzt, können wir jetzt stundenlang drüber reden, da sind wir einer Meinung gerade.
Naja, wir Journalisten können ja gut den Ist-Zustand beschreiben und vielleicht in die Vergangenheit schauen. Was wir nicht so gut können, ist in die Zukunft blicken. Da müssen wir feststellen, dass wir uns häufig genug täuschen. Siehe Donald Trump 2016. Da haben ich inklusive einfach viele daneben gelegen. Deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber nach Lage der Dinge, lassen Sie mich das so formulieren, nach Lage der Dinge wird sich bis zur geplanten Bundestagswahl im Herbst 2025 nichts wesentlich an dieser Konstellation ändern. Das, was und was auch nicht bedeutet, dass das Ende der Ampel jetzt schon feststeht oder das Ende der Kanzlerschaft von Olaf Scholz, das sagen ja auch viele vorher, da wäre ich vorsichtiger.
Das ist interessant, weil das ist ja wirklich so, da sind ja eigentlich alle einer Meinung, dass die sagen, also eins ist klar, die Ampel wird niemals nicht nur wieder gewählt, sondern sie würden sie auch nicht wieder zusammentun, und klar ist auch, Olaf Scholz hat eigentlich keine Chance, egal gegen wen. Warum sind sie da vorsichtiger?
Weil ich glaube, dass die Wahl in Deutschland nicht nur in Deutschland entschieden wird, sondern indirekt auch in der Ukraine, in Moskau und in Washington. Also, wenn, und davon kann man fest ausgehen, Olaf Scholz wieder antritt, er hat es ja auch mir gegenüber in meinem Film damals gesagt, wenn Sie davon ausgehen, dass Friedrich Merz kandidiert und Robert Habeck, wofür Stand heute mehr spricht als Annalena Baerbock, dann haben Sie also einen, der das dann schon 4 Jahre gemacht hat, also Erfahrung als Bundeskanzler. Sie haben einen, Friedrich Merz, der noch nie in Regierungsverantwortung war, weder im Bund noch in den Ländern. Und Sie haben Robert Habeck, der bei den Deutschen gerade nicht sonderlich beliebt ist. So, und wenn Sie dann auf den Krieg in der Ukraine schauen, die Russen sind weiter im Vormarsch. Sie haben die Wahl am 5. November in den USA. Und stellen wir uns vor, Donald Trump gewinnt. Dann haben wir eine weltpolitische Konstellation, die Olaf Scholz in die Karten spielen wird. Weil die SPD dann mal wieder, wie 2021, aus dem Langweiler Olaf Scholz den nervenstarken Olaf Scholz macht, der es geschafft hat, Wladimir Putin die Stirn zu bieten. Anders als Friedrich Merz, der außenpolitisch unerfahren ist. Und das ist die Karte, die die SPD spielen wird. Und dieses Spiel wird nicht im Frühjahr 2024 gespielt, sondern im Sommer und Herbst 2025. Deshalb wage ich überhaupt keine Prognose, wie diese Bundestagswahl, wenn sie denn im Herbst nächsten Jahres stattfinden wird, ausgehen wird. Also ich will nicht sagen, dass Olaf Scholz keine Chance hat, wie alle anderen, die in ihrem Podcast zu Gast sind.
Ist das der Grund, warum Olaf Scholz im Moment so fröhlich ist? Also man sieht ihn auf TikTok, wo er relativ entspannt wirkt, in der Zwischenzeit übrigens mehr Follower hat als Friedrich Merz und Markus Söder zusammen. Man sieht, wir haben darüber schon gesprochen in diesem Podcast, großen Spiegeltext über 4 Seiten. Warum ist der Kanzler so fröhlich? Eigentlich, theoretisch gäbe es keinen Grund, fröhlich zu sein. Er ist fröhlich, meine These, weil er glaubt, eine Strategie zu haben, die so ähnlich ist, wie sie 2021 war. Eine Geschichte, die er jetzt schon anfängt zu erzählen. Sie haben sie eben, finde ich, extrem gut beschrieben, nämlich die Geschichte. Liebe Bürger, wenn ihr mich wählt, seid ihr sicher? Also seid ihr sicher, dass ihr nicht in diesen Krieg reingezogen werdet, dass es nicht noch schlimmer wird mit diesem Krieg? Weil ich ja auch keine Taurus-Marschflugkörper liefere. Bei Friedrich Merz weiß man, der will ja das liefern und der will das eskalieren und das kann sein und so. Das ist so ein bisschen sozusagen das Narrativ, wie man so schön sagt, das der dann erzählt. Und dann kommt natürlich das dazu, was sie gesagt haben. Der hat ja noch nie regiert, der hat ja nicht mal Ministerpräsidentenamt gehabt, der war nicht mal Bürgermeister oder irgendetwas.
Und er fliegt mit dem Privatjet nach Sylt zur Hochzeit von dem lieben Christian, was die Deutschen auch nicht so richtig cool finden.
Und dann kannst du noch ein bisschen spielen mit der, ne? Also Scholz hat eine ganz andere Einstellung zum Thema Feminismus und Frauen an sich als so.
Na, sie wollen auch dem Friedrich Merz nicht sein Verhältnis zu Frauen abstreiten machen. Aber der hat doch irgendwann gesagt, er sei verheiratet.
Also auf jeden Fall, das ist das gerade, und ich glaube, das würde in dem Moment kippen, wo Markus Söder der Kanzlerkandidat wäre. Oder
da liegen sie falsch. Anders.
Oh, okay, auch falsch. Krass.
Ja. Weil wenn Markus Söder, was nicht passieren wird, aber nur
das
mal.
Das glaube ich auch, okay, das, da sind wir uns einig.
Für das Spiel unseres Podcasts, ja. Wieder erwarten, Friedrich Merz die Kandidatur streitig machen würde, dann würden wir, und damit meine ich die Journalistinnen und Journalisten im Land, natürlich alle die Ereignisse vom 11. April 2021 wieder aus dem Archiv holen. Also diesen unsäglichen Zweikampf zwischen Söder und Armin Laschet, der der Union letztlich nicht nur, aber auch die Wahl gekostet hat. Also die Deutschen mögen den Verrat lieben, aber nicht den Verräter oder in dem Fall den Königsmörder. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, A, dass Söder das nicht nochmal versuchen wird und B, wenn er es denn versuchen würde, wieder besseren Rat, dass die Deutschen ihn dann abstrafen würden. Und wir Journalisten würden dafür sorgen, weil er hätte einen derartig medialen Gegenwind zu erwarten, dass er das nicht aushalten würde.
Also eigentlich versteht man dann, warum Olaf Scholz so fröhlich ist, weil es spielt, was die Gegenkandidaten angeht, spielt erstmal alles in seine Karten. Bis hin zu Robert Habeck, der, das hat neulich jemand in diesem Podcast gesagt, fand ich interessant, dass wenn Robert Habeck 21 angetreten wäre, die Wahl vielleicht ganz anders ausgegangen wäre, weil die Grünen mehr Stimmenanteile gehabt hätten und das dann sich auch ausgewählt hätte, eventuell auf die Frage, wer wird stärkste Partei, vielleicht wäre es dann die SPD nicht gewesen, hätte. Aber tatsächlich ist die Da leidet die Grünen jetzt unter dieser ein Stück weit unter der Entzauberung von Robert Habeck, der zwar immer noch der charismatische und coole und irgendwie Mensch ist, dem man gern zuhört, aber der eben diese Schwächen in der Politikumsetzung gezeigt hat.
Naja, dazu kommt noch etwas. Also Habeck wirkt wie eine rhetorische Alternative zu dem Sicherheitskanzler Olaf Scholz. Dem man gerne zuhört, Sie haben es gerade richtig beschrieben, bei dem man aber nicht genau weiß, wie er sich denn verhalten würde, wenn er dann im Kanzleramt sitzen würde. Also da ist bei den Deutschen inzwischen so ein gewisses Misstrauen, auch im Nachgang zu diesem Gebäudeenergiegesetz, was die gegen die Wand gefahren haben, hat sich verankert. Deshalb ist das Vertrauen, und eine Wahl ist immer eine Vertrauensfrage, in Robert Habeck heute geringer, als es vor der Wahl 2021 gewesen wäre. Also ob die Deutschen in Kriegszeiten und in Zeiten der Wirtschaftskrise bereit wären, dieses Experiment Habeck einzugehen, im Verhältnis zu dem Sicherheitskanzler Olaf Scholz, glaube ich, Stand heute nicht. Aber nochmal, es wird nicht nur in Berlin entschieden und in Deutschland ohnehin, sondern ganz wesentlich durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine, durch das, was Wladimir Putin tut und durch die Wahl in den USA, also durch diese geopolitischen Großparameter. Sollte Donald Trump nicht wiedergewählt werden, sollte wieder erwarten, Wladimir Putin zu einer Art Friedensschluss sich entscheiden, sollte sich die Wirtschaft in Deutschland erholen, dann steigen auch die Chancen von Friedrich Merz und im Gegenzug von Robert Habeck in der zu erwartenden Bundestagswahl und die Chancen von Olaf Scholz werden abnehmen. Also Olaf Scholz hat dann gute Karten, wenn die Krise groß ist.
Aber das ist natürlich eigentlich absurd, oder? Also es ist ja eigentlich absurd, dass also wenn man das gibt, dass Olaf Scholz dann aus ihrer Sicht eigentlich Interesse daran haben müsste, dass das Chaos möglichst groß bleibt und die Krisen, wofür ja vieles spricht. Wenn aber jetzt Joe Biden gewählt würde, ist das nicht auch ein Vorteil? Wäre das nicht auch ein Vorteil, wenn man sagt, der ist ja ganz dicke mit Joe Biden, der Olaf Scholz? Das hilft dann ja.
Ja, aber es geht hier um Stabilität.
Das stimmt.
Und wenn die weltpolitische Lage stabil ist, dann sind die Deutschen eher bereit, ein Risiko einzugehen. Mhm. Wenn die weltpolitische Lage, also wenn die Flammen hochschießen und die Deutschen Angst haben, dann greifen sie nach dem, was sie bereits kennen. Und Olaf Scholz ist ja als männliche Version von Angela Merkel ins Kanzleramt gewählt worden. Man kann sagen, Angela Merkel ist 2021 wiedergewählt worden in Person von Olaf Scholz. Weil die Deutschen eben nicht, wie hieß es unter Konrad Adenauer in den 50er Jahren, keine Experimente. Das hat sich bis heute nicht wesentlich verändert. Also nach 16 Jahren Kohl, da waren die Deutschen, die hatten die Schnauze voll und waren dann bereit, mit Gerhard Schröder ein Experiment einzugehen. Nach 16 Jahren Merkel hatte sie selber den Stecker gezogen. Also die Deutschen hatten keine andere Wahl, als ein Experiment einzugehen. Aber den amtierenden Bundeskanzler abzuwählen, ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Deshalb, ob das der Grund ist, warum Olaf Scholz heute gute Laune hat, vielleicht gibt es noch andere Gründe.
Die Umfragewerte können es ja nicht sein, aber vielleicht ist er?
Heimlich FC St. Pauli-Fan, kann ja sein.
Nein.
Nein, sagen Sie, okay. Aber ich würde die Lage von Olaf Scholz und überhaupt der Ampelregierung so zusammenfassen, die sind auf einem niedrigen Niveau stabil. Und jeder Tag ohne Skandal, ohne Krise hilft Olaf Scholz und hilft seiner Laune ganz offenkundig.
Und Sie haben natürlich recht, was man nicht unterschätzen darf, ist diese Frage, die man ja immer hat, wenn es wichtig wird. Ne? Also das hat mal einer gesagt, irgendwie, wenn ich eine Erkrankung habe oder irgendwas, ich muss operiert werden, dann gehe ich zu einem, der das schon mal gemacht hat. Und nicht zu einem, der gar nicht Medizin studiert hat. Also so, das ist dieses Vergleich Scholz,
der
Scholz
Merkel. Aber jetzt wird eine neue Situation eintreten auf dem Weg dahin. Und das ist Anfang Juni, also nicht mehr weit von hier, die Europawahl und dann die drei ostdeutschen Landtagswahlen. Mhm. Das kann eine Dynamik in Gang setzen, die gute Laune von Olaf Scholz wegfegen wird. Und davon würde ich jetzt mal fest ausgehen.
Aber warum, das ist interessant, warum glauben Sie das? Weil ich habe so das Gefühl, dass ja die Ampelparteien, zumindest was Ostdeutschland anbelangt, Europa ist noch was anderes, aber die Frage ist, wie sehr interessiert die Deutschen die Europawahl? Aber ist das nicht alles schon eingepreist?
Ja und nein. Also ich habe mir mal die Sonntagsfragen von Thüringen und Sachsen angeschaut. Mhm. In Thüringen ist es so, dass die FDP nach der letzten Umfrage, Sonntagsumfrage, gar nicht mehr aufgeführt wird. Also je nach Umfrageinstitut endet die Kategorie Sonstige bei 3%.
Okay.
Bei der FDP steht da nur noch ein Strich. Das heißt, die sind unter 3%.
Das heißt, die werden dann bei den Sonstigen mitgeführt?
Die werden bei den Sonstigen mitgeführt. Das heißt, die liegen bei 2 oder vielleicht noch weniger Prozent in Thüringen. In Sachsen, anderes Umfrageinstitut, werden die mit 2% angegeben, also auch unter dieser Grenze von 3%. Immerhin mit 2% steht dann noch eine Zahl. Mhm. Die SPD bei 6, die Grünen bei 5%. Das heißt, alle drei Ampelparteien kämpfen darum, überhaupt in den Landtag einzuziehen. Mhm. Und sie haben dann eine Situation, in der je nach Landtag die AfD stärkste Partei ist, die Linken stark sind, siehe Thüringen, weil sie den Ministerpräsidenten stellt, und in Sachsen eben auch die CDU, weil sie den Ministerpräsidenten spielt. Und die Ampelparteien spielen da keine Rolle. Also das kann eine Dynamik in Gang setzen, die kann auch die Ampel nicht ignorieren, wenn die in den Landtagen keine Rolle mehr spielen.
Ja, aber ist ja so, aber nochmal, wir wissen es ja jetzt schon. Also gefühlt, wenn wir jetzt sagen, die FDP kriegt 2% in den Umfragen im Moment und dann kriegt sie halt an den Abend 2 oder 3%, dann denkt man, ja klar, ist ja so gekommen, wie man es erwartet hätte. Verstehen Sie, deshalb frage ich mich, ob dieser Schock, ob der dann überhaupt noch so, es macht es nicht besser, aber es kommt ja nicht völlig unerwartet. Im Gegenteil, es kommt sehr erwartet.
Jetzt spielen Sie mal die Situation der FDP durch. Mhm. Und das ist ja jetzt nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in mehreren westdeutschen Landtagen, dass Sie da nicht mehr vertreten sind. Eine Partei, die in den Landtagen nicht mehr vertreten ist, denen fehlt das Geld, denen fehlt das Personal und denen fehlt die Perspektive. Mhm. Wer, sagen wir mal in Thüringen oder Sachsen, möchte sich für eine Partei engagieren und da eine eigene Karriere aufbauen, wenn sie fest davon ausgehen müssen, dass sie da keine Chance haben, weil das ist eine 2%-Partei. Die haben einfach keine Aussicht mehr. Und dann sind sie im bundesweit bei 6 oder 7 Landtagen nicht mehr vertreten. Also wir müssen wieder das feststellen, was wir vor einem Jahr bereits festgestellt haben. Die FDP kämpft in diesen Monaten und im nächsten Jahr ums politische Überleben.
Aber heißt was? Wir haben ja auch gesagt.
Ob das nun ein Schock ist, ob das überraschend kommt oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Der Bestand bleibt, die kämpfen ums Überleben.
Aber wir haben ja auch gesagt, egal was passiert, sie werden jetzt nicht aus der, das ist ja die entscheidende Frage, sie steigen nicht aus der Ampel aus.
Genau.
Genau. Aber was könnte dann der Schock sein, der die Ampel dann nochmal zerrüttet an der Stelle?
Also ich sehe ihn ja nicht. Mhm. Rein theoretisch, dass sie sich bei den Haushaltsdiskussionen, die jetzt schon sehr lange laufen und die an Schärfe zunehmen werden, weil denen schlicht das Geld fehlt, so zerlegen, dass irgendjemand die Nerven verliert und dann aussteigt. Das, was die drei sehr unterschiedlichen Partner, vor allem die Grünen und die FDP, zusammengehalten hat im Herbst 2021, war letztlich das Geld.
So ist es.
Das Geld steht denen jetzt nicht mehr zur Verfügung. Da hat das Bundesverfassungsgericht für gesorgt, beziehungsweise die Union, die geklagt hat. Also sie haben den Kitt nicht mehr, der sie zusammenhält. Deshalb blicken alle mit einer gewissen Nervosität zu Recht auf die Haushaltsberatung. Sollte denen weiterhin das Geld fehlen, dann stehen diese beiden grundsätzlich sehr unterschiedliche, ja gegensätzliche politische Konzepte der Grünen und der FDP unversöhnlich gegeneinander. Die einen, die Grünen, wollen einen starken Staat mit viel Geld und die anderen, die FDP, wollen einen möglichst schwachen Staat und die wichtigsten Entscheidungen der Dynamik des Marktes überlassen. Mhm. Das passt nicht wirklich zusammen.
Aber passte nie zusammen und Sie haben recht und wurde damit damals zusammengehalten von dem Geld. Und wahrscheinlich hätte es, wenn es diese Variante mit dem Geld nicht gegeben hätte, hätte es diese Koalition nie gegeben. Aber da muss man ja auch sagen, die Frage ist ja, warum gelingt es aus eigenem Interesse diesen drei Partnern jetzt nicht, wahrscheinlich ist es zu spät, die Stimmung zu drehen, indem sie die Argumente drehen. Also indem sie zum Beispiel sagen, ja, das stimmt, Deutschland ist in der wirtschaftlichen Entwicklung im Moment letzter. So, unter den Industrienationen. Aber wir sind Erster, wenn es um die Verschuldung geht. Also wir sind diejenigen, die am wenigsten verschuldet sind. Wir haben die Schulden abgebaut. Ja, wir werden in den nächsten Jahren anders als die anderen nicht noch mehr Milliarden Zinsen zahlen müssen, sondern tendenziell weniger. Das heißt, es ist vielleicht jetzt ein kleines Tal. Stichwort damals, Agenda 2010, ja. Aber perspektivisch, wenn wir euch mal zeigen, wozu das führt. Stichwort erneuerbare Energien. Stichwort Unabhängigkeit von Russland. Guckt auf eure Gasrechnung. Ich werde in diesem Jahr, es sei denn jetzt, die Schwiegereltern heizen noch wie blöd, nicht mal halb so viel für mein Energie zahlen wie im vergangenen Jahr. So. Und so weiter und so weiter. Wieso gelingt es denen nicht, die Dinge, man kann alles anders darstellen. Wieso schaffen die das nicht? Weil sie sich immer wieder widersprechen.
Das wird so kommen. Und zwar im Jahr 2025 werden alle drei Parteien auf das Jahr 2023 und 2024 verweisen, dass die Talsohle durchschritten ist. Mhm. Nur im Moment sind wir in der Talsohle.
Ja, na klar.
Also es gibt nur ganz zarte Hinweise und Robert Habeck macht gerade ein bisschen Werbung damit, dass er in der Bundespressekonferenz so Charts hochhält und dann sieht man, das geht ein bisschen nach oben der Pfeil. Niemand versteht genau, was das für ein Pfeil ist, aber immer ein Pfeil, der nach oben zeigt, der macht sich gut in der Tagesschau. Aber wir sind jetzt in einer schwierigen Situation. Deshalb jetzt gut Wetter zu machen, fällt denen schwer. Aber ich glaube, sie legen jetzt ihre Karten zurecht. Deshalb auch dieses 12-Punkte-Programm der FDP zum jetzigen Zeitpunkt. Die SPD kontert mit einem eigenen Papier, um dann später sagen zu können, also irgendwann im Wahlkampf 2025, es ist uns zu verdanken, also der jeweiligen Partei, dass wir Deutschland aus dieser schwierigen Situation geführt haben. Nur jetzt ist es zu früh.
Ist zu früh, okay.
Und es gibt einen zweiten Punkt. Ich habe mich neulich mit jemandem getroffen, der für die politische Kommunikation der Bundesregierung an entscheidender Stelle sitzt. Lassen Sie mich das so formulieren.
Gibt es ja nur zwei.
Naja, doch. Es gibt dann noch ein paar andere. Die
aber zwei sind entscheidend.
Im Hintergrund wirken.
Okay.
Also nicht, es ist nicht der Regierungssprecher gewesen.
Nee, an den habe ich auch nicht gedacht.
Okay. Okay. Also jemand, dessen Job es ist, politische Kommunikation zu organisieren im Auftrag der Bundesregierung. Ja. So unverfänglich kann ich das sagen. Und dem habe ich genau dieselbe Frage gestellt, die Sie mir jetzt gerade stellen. Und er sagt es so, es gelingt den drei Partnern nicht, den anderen jeweils etwas zu gönnen. Mhm. Also sie werden nicht erleben, dass sich Lisa Paus hinsetzt und sagt, ich kämpfe hier für die Kindergrundsicherung und ich finde toll, dass der liebe Christian, der Bundesfinanzminister, es schafft, die Staatsverschuldung so niedrig zu halten. Mhm. Sondern das wird immer in Beziehung gesetzt und die versuchen, Punkte zu machen, indem sie den anderen die Punkte wegnehmen. Sie werden umgekehrt nicht erleben, dass Christian Lindner sich hinsetzt und sagt, ich habe großen Respekt vor dem, was die Kollegin Lisa Paus da macht, weil die Kindergrundsicherung einfach bitter notwendig ist, weil wir so viele arme Kinder in Deutschland haben. Also die spielen in ihrem jeweils eigenen Sandkasten und spielen nicht in einem gemeinsamen großen. Und das ist der Konstruktionsfehler seit, ich würde sagen, Herbst 2022, seit der Landtagswahl in Niedersachsen, als die FDP so kräftig eins auf die Mütze bekommen hat, dass Christian Lindner die Losung ausgegeben hat, wir müssen in der Koalition sichtbarer werden. Was er nicht dazu gesagt hat, aber gemeint hat, auf Kosten der Partner. Mhm. Und dieses Spiel spielen inzwischen alle drei Partner. Und das wird sich nicht wesentlich ändern, weil daran haben die sich gewöhnt. Und das ist das große Missverständnis, auch das machtstrategische Missverständnis dieser Koalition, dass sie glauben, indem sie auf Kosten der anderen punkten, würde es ihnen helfen. Was sie nicht verstehen, ist, dass sie auf Kosten der anderen punkten, aber insgesamt verlieren und damit jeder Einzelne verliert. Und aus dieser logischen Spirale kommen die nicht raus.
Und da kann man übrigens sehen, wie man es anders machen kann, finde ich immer das beste Beispiel, ist die Regierung in Schleswig-Holstein, die ja eine schwarz-grüne Regierung ist und früher eine Jamaika-Koalition war. Und da hat immer auf die Frage, was ist das Erfolgsgeheimnis, sagt Daniel Günther, der Ministerpräsident, immer, wir gönnen den anderen ihre Erfolge.
Genau, genau.
Und das war, glaube ich, das Ziel auch von Olaf Scholz, das Scheinwerferlicht auch auf die anderen zu lenken. Es geht aber in die falsche Richtung. Wir haben gerade schon über Ostdeutschland gesprochen und Sie haben gesagt, Sie waren in Ostdeutschland unterwegs. Wahrscheinlich haben Sie da auch sich dafür interessiert, was läuft da anders als in anderen Ländern, als in anderen bundesdeutschen Ländern. Für mich interessieren, was ist da eigentlich jetzt Ihr Befund? Also weil die Frage ist ja, warum ist in diesen Ländern, die früher stark linksorientiert waren, in Nachfolge Partei der SED, wieso schwingt das da um in das andere Extrem? Was haben Sie da, was hören Sie da, was sehen Sie da? Würde mich interessieren.
Das ist jetzt noch in dieser Woche gewesen. Mhm. Ich bin nach Halle gefahren und habe mich einen Tag lang in den Prozess gegen Björn Höcke gesetzt.
Ah.
Der angeklagt ist, eine öffentlich verbotene Parole der SA bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD genutzt zu haben. Da geht es also letztlich um die Frage der politischen Sprache. Das ist linguistisch interessant, das ist juristisch interessant. Und es geht im Hintergrund um die Frage, ist Björn Höcke ein Faschist? Sympathisiert er mit den Nazis? Also da kam eine Menge zusammen an diesem Tag. Und wenn man dem Höcke zuhört, und es ging über Stunden, dann bekommt man so ein Gefühl für sein Weltbild. Und das Weltbild ist das, was für viele, und ich versuche Ihre Frage zu beantworten, für viele in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt offenkundig interessant ist, was uns, und damit meine ich die sogenannten etablierten Medien, und da zählt das Hamburger Abendblatt dazu, da gehören Dokumentarfilme, die für die Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, wie ich dazu, genau. Also wir sind das Hassbild. Weil wir nach Darstellung von Björn Höcke und seinen Parteifreunden so eine Art Meinungsdiktatur errichtet hätten, die politisch-mediale Klasse in Deutschland. Das sind die sogenannten Altparteien, das sind die etablierten Medien. Und wenn man dann genauer hinhört, worauf denn das gründet, was der Björn Höcke sagt, dann ist mir aufgefallen, dass er sagt, ich lese überhaupt keine etablierten Medien mehr und ich habe 20 Jahre lang kein Fernsehen mehr gesehen. Also es ist mir völlig fremd, woher der Mann zu dieser Darstellung kommt, es gäbe hier eine Meinungsdiktatur. Er hat kein eigenes Wissen. Also das ist einfach dummes Zeug.
Was ja wahrscheinlich unter uns auch gelogen ist, oder? Der wird natürlich mal Fernsehen und der wird auch mal in die Zeitung gucken, der hat einen Pressespiegel und alles
Das Mögliche. Würde ich vermuten, genau. Aber das stellt er so dar. Und darin finden sich viele wieder und wenn sie auf Marktplätze bei politischen Veranstaltungen gehen, früher Pegida oder jetzt die AfD, Wahlkampfveranstaltungen und sie geben sich da als Journalist zu erkennen, dann müssen sie aufpassen, dass sie da nicht eins auf die Nase bekommen.
Wir haben das Problem, wir haben ja zum Funke Medien Gruppe gehören ja auch in Thüringen, letztlich alle relevanten Zeitungen in Thüringen, die Thüringer Allgemeine unter anderem. Und die Kollegen, die da in dem Feld tätig sind, die haben Personenschutz. Also ja. Da sind Sicherheitskräfte unterwegs mit denen, zumindest in den heiklen Einsätzen. Das ist natürlich eine Situation, die man sich hier nicht vorstellen kann. Wenn Sie hier jetzt sagen, in Hamburg, Sie kommen vom Hamburger Abendblatt, dann werden die meisten Leute eher so mit Wohlwollen reagieren. Sagen wir es mal so, das ist komplett anders dann.
Also worauf gründet dieses Weltbild von Björn Höcke und denen, die ihn wählen? Und die wählen ihn ja nicht, obwohl er so ist, sondern weil er so ist. Das macht es besonders erschreckend. Also Sie können Björn Höcke ungestraft einen Faschisten nennen. Das ist vom Landgericht, ich glaube es war das Landgericht Meiningen, festgestellt, also sie dürfen ihn einen Faschisten nennen. Und das hat aber die Leute nicht davon abgehalten, also plus minus 30% in den Umfragen anzugeben, dass sie ihn wählen würden. Also nicht, obwohl er mutmaßlich ein Faschist ist, sondern weil er einer ist. Das macht es besonders schlimm.
Mutmaßlich kann man weglassen, ne?
Kann man, also rein juristisch kann man es weglassen, genau. Aber ich will mich jetzt auf diese Diskussion nicht einlassen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Aber er tut ja einiges dafür, dass das Gerichtsurteil genauso ausgefallen ist. Also wenn man sich fragt, worauf gründet dieses Weltbild, dann kommen Sie ganz schnell zu den alternativen Medien. Mhm. Und das hat auch Björn Höcke gesagt. Er informiert sich eigentlich nur noch über alternative Medien, sagt er. Und er spricht auch nur noch mit alternativen Medien. Das heißt, große Teile der Öffentlichkeit, nicht nur in Ostdeutschland, aber vor allem in Ostdeutschland, ist abgekoppelt von dem, was Sie und ich für vertrauenswürdige Medien halten. Und wenn Sie, und ich war gerade länger in den USA, wenn Sie dahin schauen, dann haben Sie diese Entwicklung da ja schon seit viel längerer Zeit und viel extremer. Mhm. Und das Problem ist, dass Sie keine oder kaum Medien haben in den USA, denen die Mehrheit der Bevölkerung vertraut. Das war in den 70er Jahren anders. Ich erinnere an den Watergate-Prozess und die Rolle der Medien, der Journalisten, Washington Post dabei. Da haben die Amerikaner der Washington Post vertraut in ihrer Berichterstattung. Das tun sie heute nicht mehr, die Amerikaner. Es gibt nicht mehr diese journalistische Mitte, auf die sich alle verstehen. Mhm. Das ist so gespalten, dass sie nicht über Fakten die Menschen erreichen, sondern nur noch über Polemik. Und in diesem etwas früheren Stadium sind wir in Teilen in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland.
Okay, ich hätte jetzt erst gedacht, es gibt so eine Grundskepsis in der ehemaligen DDR gegenüber Diktaturen und deshalb auch gegenüber Meinungsdiktaturen. Deshalb ist es geschickt, wenn man als Björn Höcke das im Mittelpunkt stellt. Aber es ist noch viel schlimmer, weil bestimmte Klientel, die eben bestimmte Medien liest, fühlt sie sich in ihren Meinungen immer und immer wieder bestätigt und lebt eigentlich, wenn man so will, das kann man jetzt ja gut oder schlecht, also man kann es schlecht, man muss es schlecht finden, glaube ich, aber es ist halt so, die leben in einer anderen Wirklichkeit als die anderen Medien konsumieren.
Ja.
Das ist der, gut. Und in dieser Wirklichkeit ist das ja alles folgerichtig, was da passiert.
Und für die sind wir, in Anführungszeichen wir, Repräsentanten einer Meinungsdiktatur.
Genau.
Und das ist ja interessant, dass wir, damit meine Sie und mich und andere, die für, sagen wir, sogenannte etablierte Medien arbeiten und sorgen um die Demokratie in Ostdeutschland und diejenigen, von denen wir glauben, sie gefährden die Demokratie, für sich in Anspruch nehmen, die Demokratie zu schützen, indem sie gegen die Meinungsdiktatur wettern. Also das ist eine Umdrehung der Argumentation.
Aber das ist dann auch, wenn man sagt, Achtung, Achtung Leute, macht nicht den Fehler und denkt, das sind alles Faschisten und Neonazis. Nee, aus Ihrer Sicht sind sie sozusagen, wir kämpfen beide für dasselbe Ziel.
Ja, aber ich habe mich jetzt nochmal länger mit dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 beschäftigt. Und die Argumentation zumindest vieler Demonstranten, ich weiß nicht, ob man sie noch Demonstranten nennen kann oder Aktivisten oder derjenigen, die Putschisten ist, glaube ich, das bessere Wort, war ja nicht, wir wollen hier ein völlig anderes politisches System, sondern die Argumentation war perverserweise, wir wollen die Demokratie schützen. Also sie haben einen Putsch versucht, um die Demokratie zu schützen. Aus unserer Sicht war es ein Putsch, um die Demokratie zu gefährden, zu stürzen. Also beide Seiten nehmen für sich in Anspruch, wir schützen die Demokratie, aber mit entgegengesetzten Mitteln.
Und dann ist natürlich die Frage, wer hat da die Deutungshoheit? Das war früher relativ einfach. Heute kann man es gar nicht mehr so sagen, weil das eben das Vertrauen, es gibt eine neue Umfrage, Vertrauen in die Medien, in die etablierten Medien, ist immer noch sehr hoch, ist ein Tick zurückgegangen, aber ist immer noch sehr hoch. Übrigens gerade auch in ARD und ZDF, aber es reicht offensichtlich nicht. In Ostdeutschland zumindest erstmal nicht.
Ja, und ich würde jetzt nicht nur auf Ostdeutschland schauen. Schauen Sie die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg an. Bei der letzten Wahl schauen Sie die Wahlergebnisse in Bayern an. Also das ist ja nicht
Auch die Umfragen in Baden-Württemberg, da ist, glaube ich, die AfD jetzt auch irgendwie so um die 20%.
Also und warten Sie mal ab, bis wir Anfang Juni haben die Europawahl und dann werden Sie feststellen, das ist nicht nur ein deutsches, erst recht nicht nur ein ostdeutsches Phänomen, sondern wir reden über ganz Europa. Schauen Sie sich an, was in Italien ist, was in Frankreich droht. Schauen Sie sich an, was in der Slowakei passiert. Schauen Sie nach Ungarn. Also wir sollten jetzt nicht so tun, als wäre das nur ein ostdeutsches Phänomen. Aber das bei uns vor der Haustür liegt, da ist eben unsere Länder sind im weitesten Sinne. Also wir sprechen von unserem Land, haben wir natürlich ein besonderes Interesse und auch besondere Möglichkeiten, das zu analysieren und was dagegen zu unternehmen.
Ist das, was Sie gerade sagen, wo die Medien dann eine Rolle spielen, also die nicht etablierten Medien, zu denen ich erstmal, ohne jetzt zu sagen, dass das ein alternatives Medium ist, es ist in dem Zusammenhang vielleicht schwer einzuordnen, würde ich TikTok nehmen. Ist es jetzt ein Zufall, dass gerade nach und nach, Karl Lauterbach war der Erste, dann kam Olaf Scholz. Zwischendrin kam Fridays for Future, angeführt von Lisa Neubauer und ganz viele Aktivisten. Jetzt gerade, vorgestern oder gestern, Robert Habeck. Ich bin jetzt auch auf TikTok. Die Grünen, die auf TikTok sind. Also diese Plattform, von der alle gesagt haben, da können wir deswegen nicht raufgehen, weil sie eine chinesische Plattform ist. Und plötzlich sind sie da alle drauf und es wirkt fast wie so eine konzertierte Aktion. Und ich denke mir, hat es damit zu tun, dass man sagt, okay, erstens, da sind 20 Millionen Deutsche drauf, im Schnitt 90 Minuten pro Tag. Da können wir nicht drauf sein. Und zweitens, wir können solche Medien, solche Plattformen eben nicht nur den Populisten überlassen. Ist das?
Guter Punkt. Ja. Und ich glaube, dass diejenigen, die in den USA Stimmung gegen TikTok machen und von TikTok verlangen, dass sie im Medium an ein amerikanisches Unternehmen verkaufen, das auch nicht so witzig finden, dass ausgerechnet der deutsche Bundeskanzler und der Vizekanzler jetzt auf TikTok sind. Aber sie haben völlig recht. Ich glaube, man kann sich das als Politiker, Politikerin nicht mehr leisten. Sie müssen ja wie früher die Menschen auf Marktplätzen abholen im übertragenen Sinne oder auch im wörtlichen Sinne. Nur wenn die Menschen kaum noch auf die wörtlichen Marktplätze gehen, sondern auf die virtuellen Marktplätze, dann müssen sie schauen, wo die Wanderungen stattfinden. Und wenn sie von Facebook über Instagram bei TikTok landen, dann wäre es ja blind, in der politischen Kommunikation diesen Marktplatz links liegen zu lassen. Natürlich müssen sie da stattfinden.
Und das hat ja, das muss man sagen, das hat die AfD ja mehr oder weniger aus der Not geboren, weil die festgestellt haben in den vergangenen Jahren, wir finden in den etablierten Medien nicht so viel statt. Haben sie dann die sozialen Medien für sich entdeckt und sind da ja in vielen Bereichen sozusagen politischer Marktführer geworden.
Das ist interessant, was jetzt gerade in diesen Tagen passiert. Sie verfolgen auch, was über diesen Maximilian Krah berichtet wird und seinen chinesischen Mitarbeiter, der jetzt für China oder chinesischstämmigen Mitarbeiter für China spioniert haben soll. Maximilian Krade ja noch ganz andere Probleme am Hals hat, weil ihm nachgesagt wird, ich muss mich da vorsichtig ausdrücken, Geld aus russischen Quellen bekommen zu haben, um Stimmung für Russland zu machen. Der wird jetzt von der Führung, der Parteiführung der AfD im Europawahlkampf, obwohl er der Spitzenkandidat ist, mehr oder weniger aus der, und jetzt kommt's, etablierten Öffentlichkeit rausgenommen. Das heißt, es gibt keine Videos mehr mit dem Mann, der wird auf der zentralen Kundgebung, auf der Kundgebung nicht sprechen. Und ich würde mal vermuten, dass ihm das nur ein wenig schadet.
Weil es gar keine Rolle spielt, ob er in den etablierten
Medien...
Ob
der in der Tagesschau heftig angegangen wird von Olaf Scholz, der ja gleich bei einer Pressekonferenz Stellung bezogen hat, ob er von den Grünen, von den Linken, von den FDP-Leuten kritisiert wird. Ja, das kriegen schon noch einige Wählerinnen und Wähler mit, aber der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, sein Klientel zu erreichen. Und das ist über alternative Medien, das ist über soziale Medien, das ist über die Presse, zu der die AfD einen eigenen Zugang hat, möglich. Also insofern, das ist ja unser Thema im Moment hier in diesem Podcast, gibt es da zwei mediale Wirklichkeiten, die auseinanderdriften. Und die AfD braucht gar nicht mehr die sogenannten etablierten Medien. Im Gegenteil, sie können sich in Abgrenzung von den etablierten Medien als diejenigen präsentieren, die den Meinungskorridor in Deutschland erweitern wollen und das Unsagbare sagen wollen und damit suggerieren, man dürfe in Deutschland nicht mehr alles sagen.
Ja, und dann, das ist natürlich auch die Strategie, die die einen als perfide bezeichnen würden. Man kann aber auch sagen, oh, die Strategie geht halt auf. Wenn dann Björn Höcke sagt, was würde ein Ministerpräsident Björn Höcke tun, wenn er Ministerpräsident wäre, würde der tatsächlich an die ARD und ZDF rangehen? Ja, natürlich würde er das. Und so hat es, glaube ich, sinngemäß. Und natürlich würde ich es verbieten, mehr oder weniger.
Ja, der wird den Rundfunkstaatsvertrag kündigen.
Genau.
Und er sagt darüber hinaus, das ist eine Blaupause für ganz Deutschland, was wir in Thüringen machen. Also da kann man sich drauf einstellen. Und wenn wir feststellen, was in den USA schiefgelaufen ist, medienpolitisch, also darüber haben wir gerade gesprochen, es gibt nicht mehr die mediale Mitte, auf die sich alle verstehen. Jetzt kann man die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, man kann aber auch sagen, genau das fehlt den USA. Aus diesem Grund will Björn Höcke den Öffentlich-Rechtlichen an den Kragen, weil die so eine stabilisierende Funktion haben.
Das ist sozusagen der letzte, muss man sagen, der letzte Fels in der Brandung. Schlicht, weil sie auch irgendwie, weil man sie beziehen muss, weil die Bezahlung gewährleistet ist, was bei allen anderen, auch bei den großen Leitmedien, eben nicht der Fall ist, ne?
In Deutschland. Also wenn Sie was gegen die Demokratie in Deutschland unternehmen wollen, dann müssen Sie gegen die Öffentlich-Rechtlichen wettern und in eine Position kommen, was nicht auszuschließen ist. Sie müssen ja dann nicht mal den Ministerpräsidenten stellen. Wenn Sie in drei ostdeutschen Landtagswahlen, also Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die stärkste Fraktion stellen, dann haben Sie natürlich auch eine entsprechende Machtposition im Rundfunkrat des MDR.
Kann das
und nicht? Haben dann doch schon Einfluss auf die Personalbesetzung des MDR. Also es muss gar nicht so weit kommen, dass Björn Höcke als Ministerpräsident den Rundfunkstaatsvertrag kündigt. Also den Einfluss gewinnen die vorher schon.
Und was wir daraus lernen, ist ja, wenn jetzt alle die ganzen Aufrechten und Anständigen, wie sie sich selber nennen und titulieren und wahrscheinlich auch so sind, die, wenn man die Anstrengungen versucht und auch die etablierten Medien versuchen, ich sage ja auch schon, also die Medien versuchen, andere Medien versuchen, aufzudecken, was in der AfD schiefläuft, Spionage, Faschismus, rechtsextreme Tendenzen und so, im Zweifel hilft das gar nicht, weil es die man erreichen müsste, gar nicht erreicht.
Ja, aber es gibt natürlich an den Rändern dennoch Menschen, die also trotz allem immer noch Tagesschau sehen oder ab und zu eine Doku oder dann auch mal die FAZ oder die Süddeutsche in die Hand nehmen. Also Gesellschaft ist ja jetzt nicht ein abgeschlossener Prozess, sondern es ist ein dynamischer Prozess. Deshalb würde ich jetzt... Ja, es gibt viel Grund da mit Sorge auf diese Thematik zu schauen, aber ich meine, was wäre die Alternative, dass wir jetzt aufhören zu berichten und uns um Reichweiten bemühen?
Ich glaube auch, dass der Trick, der Herr Kupala, der AfD-Vorsitzende, war jetzt bei Karin Mioska, der Trick ist auch wirklich, dass man sie einfach auch zeigt um allein zu beweisen, siehst du nichts, Diktatur, die kommen hier schon zu Wort. Und die sind ja, das haben wir in Hamburg seit Jahren schon, machen wir das so. Das ist auch, hoffentlich ist das auch ein Grund, warum die AfD in Hamburg nicht so groß ist wie anderswo. Weil die kommt selbstverständlich, hören wir uns bei jeder wichtigen politischen Frage, auch eine Einschätzung der AfD. Nun ist die in Hamburger AfD auch, glaube ich, nicht ganz so radikal wie anderswo. Lieber Lammy, es hat wieder großen Spaß gemacht. Ich kann, ja, Sie sind wieder natürlich mein Quartalsweiser, nicht der Quartalsirre. Sie, schon herzliche Einladung wieder in spätestens in 3 Monaten. Nächste Woche in diesem Podcast bin ich sehr gespannt auf Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin, mit der ich natürlich dann drüber sprechen werde, wie ist das jetzt mit dem Wohnungsbauprogramm? Und auch da die Frage, ob wir da nicht auch ein Missverständnis aufsetzen, dass es mit dem Wohnungsbauen halt in den vergangenen Jahren so gut geklappt hat, weil eben die Zinsen so waren, wie sie waren und weil sie jetzt nicht mehr so sind, wie sie sind. Dieses Ziel von 400.000 Wohnungen, haben Sie Clara Geiwitz auch für die Dokumentation mal getroffen oder lief die so nebenher?
Die lief nebenher, aber ich kenne sie ein wenig und habe sie auch mal gesprochen, aber nicht vor der Kamera. Und das ist natürlich das Problem, wenn Sie im Wahlkampf so eine klare Ansage machen. 400.000 Wohnungen haben wir uns alle gemerkt und es war klar, das kommt auf Wiedervorlage für uns Journalisten.
Und
ich bin froh, wenn Clara Geiwitz hier an dieser Stelle Ihnen gegenüber sitzt und Sie grillen können. Liebe Frau Geiwitz, was wurde jetzt mit den 400.000 Wohnungen? Und das Ergebnis wird sein, dass Politiker, Politikerinnen künftig vorsichtiger sind, in Wahlkämpfen so klare Ansagen zu machen.
Und dann beschweren wir uns wieder, dass Sie nicht Klartext sprechen. Es ist immer dasselbe. Lieber Herr Lambi, vielen Dank. Bis nächste Woche.
Danke Ihnen.
Podcast von Funke.